Herzlich willkommen zur 46. Ausgabe des Podcasts Gebäudewende. Mein Name ist Markus Strelitz und ich gehöre zum Redaktionsteam des Fachmagazins Gebäudeenergieberater. Diese Folge ist eine Extra-Ausgabe unseres Podcasts und zwar aus aktuellem Anlass. Am 25. Februar haben die Bundestagsfraktionen von Union und SPD die Eckpunkte des neuen Gebäudemodernisierungsgesetzes, kurz GMG, vorgelegt, welches das derzeit geltende Gebäudeenergiegesetz ablösen soll. Ich habe die Vertreter bzw. Vertreterinnen der beiden energieberatenden Vereinigungen GIH und DEN befragt, wie sie die vorgelegten Eckpunkte einschätzen und was diese für die Energieberatenden und für die Verbraucher bedeuten. Zunächst aber ein kurzer Überblick über die wichtigsten geplanten Regelungen des GMG. Die Vorgabe eines Anteils von mindestens 65% erneuerbare Energien bei der Wärmeversorgung für alle Neu- und Bestandbauten entfällt. Zudem soll auch die Beratungspflicht beim Heizungstausch abgeschafft werden. Künftig können neben der Wärmepumpe, Fernwärme, hybriden Heizungsmodellen und Biomasseheizung weiterhin auch Gas- und Ölheizung eingebaut werden. Voraussetzung ist, dass diese ab 1. Januar 2029 einen zunehmenden Anteil CO2-neutraler Brennstoffe nutzen, was als Biotreppe bezeichnet wird. Ab Januar 2029 muss dieser Anteil bei mindestens 10% liegen. Für die Inverkehrbringer von Erdgas und Heizöl wird eine Grüngas- bzw. Grünheizölquote eingeführt. Die Anbieter werden also zum anteiligen Einsatz von klimafreundlichen Gasen sowie klimafreundlichen Heizöl verpflichtet. Dazu zählen Biomethan, grüner, blauer, orangener und türkiser Wasserstoff, Wasserstoffderivate sowie synthetisches Methan und Bioöl. Die Bundesförderung effiziente Gebäude, also BEG, bleibt erhalten. Eine so wörtlich auskömmliche Finanzierung dieser Förderung wird bis mindestens 2029 sichergestellt. Mit dem GMG sollen die Vorgaben der Europäischen Gebäudeeffizienzrichtlinie, kurz EPBD, 1:1 umgesetzt werden. Kommunen mit weniger als 15.000 Einwohnern sollen bei der kommunalen Wärmeplanung entlastet werden. Für diese soll künftig eine stark vereinfachte Wärmeplanung gelten, bei der sich der Aufwand auf bis zu ca. 20% reduziert. Und im Jahr 2030 soll das GMG einer Evaluierung unterzogen werden. Sollte sich dann zeigen, dass der Gebäudesektor seine Klimaziele verfehlt, wird nachgesteuert. Hier nun zunächst die Einschätzung von Benjamin Weißmann, Geschäftsführer des Energieberatenden Verbandes GIH, zu den Eckpunkten.
Ja, wir sehen das wirklich als eine Rolle rückwärts für die Energiewende im Gebäudebereich. Insbesondere, du hast es gerade angesprochen, die Grüngasquote schürt eher Probleme. Wir sehen da, dass es eine mögliche Kostenfalle für Eigentümer gibt. Es ist ja jetzt so geregelt, dass man weiter Gas- und Ölheizungen einbauen darf und erst 2029 10% an grünem Gas oder Öl hinzugefügt werden können. Bis dahin sehen wir kostentechnisch keine Probleme auf die Verbraucher und Verbraucherinnen zukommen, aber die Klimaziele werden mit 10% Beimischung bei weitem nicht eingehalten werden. Insofern werden die Quoten danach steigen, das wurde auch angekündigt, aber leider stehen da noch keine Zahlen drin. Vielleicht liegt es auch daran, dass bald Landtagswahlen sind und man nicht die Bürger und Bürgerinnen noch weiter verprellen will. Aber Grüngas ist einfach teurer. Man weiß noch gar nicht, wo und wie das hergestellt wird. Und dadurch entstehen wirklich Risiken für Leute, die sich jetzt noch eine Gas- oder Ölheizung einbauen, die jetzt natürlich vermeintlich günstiger ist. Natürlich sind Gas- und Ölheizungen günstiger als Wärmepumpen. Trotzdem, on the long run, kann das gut sein, dass man da wirklich in eine Kostenfalle gerät, weil man einfach noch nicht abschätzen kann, wie die Verfügbarkeit vom grünen Gas und grünen Ölen in Zukunft sein wird. Und somit ist der Preis völlig offen. Wir gehen eher davon aus, dass die Kosten deutlich steigen werden. Es gibt verschiedene Probleme. Erstens die Tankteller-Diskussion. Derzeit werden höhere Preise gezahlt, wenn verschiedene Ölsorten etc. für Essen und Trinken eingesetzt werden und nicht für Energiestoffe. Zudem ist der Wasserstoffhochlauf noch lange nicht so weit. Wasserstoff wird keine wichtige Rolle spielen. Das birgt auch große Gefahren. Ein Aspekt, der übrigens oft vergessen wird, viele Restaurants oder auch Privatleute heizen nicht nur mit Gas, sondern kochen auch mit Gas. Und Da geht es überhaupt nicht, wenn da ein hoher Anteil von Wasserstoff beigemischt wird. Zudem ist es überhaupt nicht effizient.
Glaubst du denn, dass es jetzt dazu führen wird, dass wieder vermehrt Öl- und Gasheizungen eingebaut werden oder dass sie länger betrieben werden? Oder ist vielleicht genau dieses Szenario, was du jetzt beschrieben hast, vielleicht wirkt das ja auch doch dann schon abschreckend auf die Verbraucher, so dass jetzt vielleicht ja dann doch irgendwie der Effekt erzielt wird, dass eben die fossilen Energieträger doch nicht mehr genutzt werden und man doch dann verstärkt auf Wärmepumpen, Wärmenetze etc. zurückgreift.
Ja, ich glaube, jetzt ist vor allem Information wichtig. Ich glaube, die Unsicherheit wird bei einigen Bürgerinnen und Bürgern deutlich noch wachsen, die jetzt davor stehen, eine neue Öl- oder Gasheizung einzubauen. Deswegen glaube ich, wird die Rolle der Energieberatung gestärkt, auch wenn ich befürchte, dass viele doch jetzt schnell noch eine Gas- und Ölheizung einbauen, weil eben doch, ich sage jetzt mal, suggeriert wird, das ist die einfachste Lösung und nicht klar kommuniziert wird, welche Risiken man sich denn dann ins Haus holt.
In diesem Informationspapier zu diesen Eckpunkten stand auch, dass die Anforderungen der EPBD 1:1 umgesetzt werden sollen. Ist das wenigstens was, wo man sagen kann, oder das ist sicherlich ein positiver Aspekt?
Ja, wenn das wirklich so ist, dann ist es positiv zu bewerten. Wir wissen selber, das sind nur noch einige Monate. Na, Ende Mai muss eigentlich die EPBD umgesetzt sein. Das sehe ich auch noch nicht so, dass es wirklich flächendeckend und komplett die EPBD da umgesetzt ist. Wichtig wäre es, weil es da doch einige klimapolitische Anforderungen gibt, die sehr sinnvoll sind. Man denke zum Beispiel nur an die Solarpflicht oder auch die Anforderungen für Nichtwohngebäude sind ja relativ klar definiert. Das ist auch nötig. Letztendlich geht es ja darum, auch wirtschaftlich zu sein und eben nicht in irgendeine Kostenfalle geraten, wenn Gas und Öl deutlich teurer werden. Aber es steht auch drin, und die CDU hat das auch auf dem letzten Parteitag in Stuttgart entschieden, dass zwar die EPBD umgesetzt wird, trotzdem setzt sich die Regierung und vor allem auch die CDU dafür ein, dass einige Prozesse nochmal verschlankt werden. Da müssen wir wirklich inhaltlich dabei bleiben, damit die teils sehr wichtigen und richtigen Anforderungen in der EPBD wirklich dann in Deutschland auch umgesetzt werden. Vielleicht noch ein Aspekt, der bis jetzt noch gar nicht so wichtig beleuchtet wurde. Es gibt drei unterschiedliche Rechtsgutachten, die ein Verschlechterungsverbot sehen. Das heißt, eigentlich darf das neue GMG nicht schlechter werden klimapolitisch als das jetzige GEG. Insofern könnten da auch irgendwelche Klagen drohen, was natürlich die Situation noch undurchsichtiger macht und vielleicht dann zu weiterem Attentismus führt, den wir ja jetzt auch schon erleben, weil einfach die gesetzlichen und auch die fördertechnischen Voraussetzungen noch unklar sind.
Okay, dann noch eine Frage. Es steht in dem Papier auch, dass eine auskömmliche BEG-Förderung bis 2029, also Bundesförderung für die Einzelmaßnahmen, bis 2029 sichergestellt ist. Ist das was? Wie beurteilst du das?
Das hört sich auf jeden Fall mal gut an. Wir müssen natürlich sehen, wenn jetzt die BEG angepasst wird, was daraus wird. Aber für Kunden wäre es wirklich sinnvoll, wenn man jetzt mal rund 4 Jahre die Sicherheit hat, wie ist die gesetzliche Lage, wie wird die flankierende Förderung ausgestaltet. Denk nur an die ganzen DEG-Beratungen. Da dauert es manchmal 1, 2, 3 Jahre, bis eine Maßnahme, die sinnvoll ist, umgesetzt wird, weil halt die Entscheidungsprozesse auch durch das WEG-Recht und andere Maßnahmen relativ lange dauern. Insofern ganz, ganz wichtig ist jetzt eine Planbarkeit. Wir müssen wissen, nicht nur die Energieberatenden, sondern vor allem auch die Kunden. Und da gehören nicht nur Eigenheimbesitzer dazu, sondern auch Kommunen oder Betriebe. Die müssen einfach wissen, auf was können sie sich jetzt einstellen, wo lohnt es sich zu investieren. Dann natürlich lohnt sich aus unserer Sicht ein Energieberater oder eine Energieberaterin damit zu beauftragen, die bestmögliche und wirtschaftlich sinnvolle Lösung und Planung zu erarbeiten. Und ein Punkt ist vielleicht noch wichtig, was weggefallen ist. Und das ist aus unserer Sicht wirklich etwas, was wir versuchen, wieder einzuverhandeln. Bis jetzt gab es ja im GEG die Anforderung, wenn eine Heizung mit fossilen Brennstoffen eingebaut wird, dass dann ein Energieberater oder auch Schornsteinfeger oder Heizungsbauer einzubinden ist. Das ist eine sehr sinnvolle Regelung. Die wurde zum Teil nicht überall durchgeführt. Auch wurde die kaum kontrolliert. Aber umso wichtiger ist es jetzt, wenn mit der Beimischung von grünem Gas weitere Unsicherheiten bestehen, dass man da ganzheitlich drauf guckt und einfach sich auch mal durchrechnet, was denn am sinnvollsten ist. Und mittlerweile, wenn die Förderung für Wärmepumpen und andere erneuerbare Energien, Heizung so hoch bleibt, sind diese wirklich auch schon wirtschaftlich. Wenn man an die hohen Fördersätze denkt, man kriegt da bis zu 70%, wenn man ein bestimmtes Einkommen nicht überschreitet. Das sind ja wirklich hohe Fördersätze. Und dann sind die hohen Kosten, die für viele eine Wärmepumpe darstellen, deutlich relativiert und über die Laufzeit oft günstiger als Öl- und Gasheizung.
Das ist also die Sichtweise des GIH. Außerdem habe ich mit Jutta Maria Betz gesprochen, Vorstand des energieberatenden Netzwerks DEN. Sie hat die veröffentlichten Eckpunkte zum GMG als Totalangriff auf das Klima bezeichnet. In der Pressemeldung werden sie zitiert mit, dass diese Eckpunkte des neuen Gebäudemodernisierungsgesetzes ein Totalangriff auf das Klima sind. Warum?
Ja, hauptsächlich, weil diese Wärmepumpentechnologie, die jetzt erstmal unpolitisch ist, aber politisch irgendwie ja doch ein Thema geworden ist, nicht genutzt wird, so wie sie genutzt werden könnte. Deswegen, und man jetzt versucht über Umwege, also über diese Biokraftstoffe oder grünen Wasserstoff und so weiter, das Klima zu retten, aber da ja die Kapazitäten nicht verfügbar sind und man es ja einfacher haben könnte, wenn man den Strom direkt umwandeln würde in Wärme über die Wärmepumpe mit Jahresarbeitszeiten von 3 bis 4, irgendwas in der Größenordnung. Das ist eine sehr elegante und effiziente Art, Wärme zu erzeugen, und da sehen wir in dem Eckpunktepapier einfach gewisse Rückschritte drin. Das wird nicht mehr optimal genutzt, weil man eben diese Öl- und Gaskessel mit den Zusatzoptionen einfach jetzt wieder zulässt. Also das ist der Schaden fürs Klima, aber es kommt ja noch dazu, der Schaden, der den Endverbrauchern dazu gefügt wird, weil man einfach denen jetzt die Vision gibt, du kannst jetzt einfach weitermachen wie bisher. Und das dicke Ende kommt dann noch.
Interessant ist ja, dass jetzt bei allen, die jetzt darauf reagiert haben, oder bei fast allen Reaktionen, hieß es ja immer, die wir jetzt von der Kostenfalle waren. Also wenn man jetzt weiter auf Gas und Öl setzt, dann wird das sukzessive immer teurer und dann sitzt man eben in dieser Kostenfalle. Jetzt könnte man denken, dass das vielleicht auch bei den Bürgern ankommt und es jetzt trotzdem weiter ja eine Bewegung hingibt, dann zu Wärmepumpen oder anderen Technologien. Also dass das möglicherweise jetzt vielleicht doch die Verbraucher oder die Bürger abschrecken würde, in Öl- oder Gasheizung zu investieren. Aber das glauben Sie jetzt nicht.
Ja, das wird sich zeigen. Aber meine Erfahrung ist, wenn man sagt, ihr dürft Öl und Gas, dass man dann einfach nicht so guckt. Ich hatte seit das Eckpunktepapier heraus, und ist schon eine Eigentümerversammlung, also eine Eigentümerbeiratsversammlung, wo das genau Thema war, wieso Heizungsgesetz ist doch weg, wir können doch jetzt wieder machen, was wir wollen. Ich hatte gerade eine Diskussion mit dem Haustechnikplaner, der auch jetzt das neu sortieren muss und so, und man muss da viel Aufklärungsarbeit leisten, aber erfahrungsgemäß bewegen wir mit unserer Aufklärungsarbeit, zumal die ja auch gestrichen wird als Forderung in Paragraph 71, erreichen wir halt da nur einen Teil der Bevölkerung. Ich würde es mir wünschen, würde gern Ihrer optimistischen Sicht da folgen, dass es auch ankommt, dass es eine Kostenfalle ist. Aber wenn man neben den Kosten, müssen wir natürlich auch vom Klima reden. Also da wird jetzt irgendwas, eine Regelung angesetzt, und dann beobachten wir und dann sehen wir mal 2030, dass es vielleicht doch nicht geklappt hat mit dem Klimaschutz im Gebäudesektor. Ja, und dann fangen wir wieder an, irgendwie nachzusteuern. Aber wir haben ja gerade im Gebäudebereich, sowohl in der Gebäudehülle, aber auch in der Haustechnik, also in der Heizung, das Problem, dass es immer sehr langfristige Investitionsentscheidungen sind. Also ein Gaskessel, ein Ölkessel, der sollte 20 Jahre halten. Das heißt, wenn ich jetzt 2026 einen neuen Ölkessel einbaue, dann ist der im Jahr 2045, was ja beibehalten wird, werden soll als Ziel, wenn dann komplett alle fossilen Energieträger raus sein sollen aus der Heizung, dann habe ich dann einen Kessel, der ist 19 Jahre alt. Ja gut, der ist dann fast abgeschrieben, aber vielleicht auch noch nicht ganz, weil hätte vielleicht auch noch länger halten können. Also das ist halt, es ist kein langfristiges Konzept. Man muss das sehr langfristige Pläne haben, die dann auch funktionieren. Und bei diesen Eckpunkten habe ich nicht das Gefühl, dass es wirklich eine langfristige Überlegungen gibt. Also einfach nur zu sagen, wir machen jetzt mal ein bisschen was und dann beobachten wir wieder und dann steuern wir nach. Das ist eher so, ja, wir wissen nicht, was wir machen sollen. So kommt es bei uns an.
Was bedeutet das denn jetzt, diese Eckpunkte, für die Energieberatenden?
Ja, wir müssen uns erst natürlich alle mal ganz schlau machen und wir werden als Verband ja auch den Prozess weiter begleiten. Wir werden hoffentlich auch in der Verbändeanhörung mit reinkommen und dann nochmal unseren Kommentar abgeben dürfen. Für mich ist auch ein bisschen die Frage, wie genau diese EPBD-Umsetzung dann noch tatsächlich ausgestaltet wird, weil da ja auch als Vorgabe den Energieeffizienzexperten oder beziehungsweise den Energieberatern, den Sachverständigen, wie auch immer, da auch spezielle Aufgaben noch zugewiesen werden. Da muss man einfach sehen, wie dann die konkrete Ausgestaltung ist. Da hätte man natürlich auch gerne Klarheit und eine Lösung, die unser Berufsbild dann auch weiterbringt, dass wir dann endlich mal ein gesichertes Berufsbild kriegen. Das muss man einfach sehen. Ich denke, für unsere Beratungstätigkeit als solche muss man halt jetzt diese Fakten in die Diskussion mit einbeziehen. Ich sehe jetzt aber nicht diese ganz grundsätzliche Änderung in der Beratung, weil ich habe einschränkende Faktoren bei dem, was ich für die Heizung machen kann. Die sind halt jetzt anders als vorher. Ich habe die Förderung, die zeitlang noch konstant bleibt. Das ist gut. Ich sehe jetzt nicht den ganz großen Einschnitt in der Beratung. Einfach generell wird es halt mehr Beratungsbedarf geben, aber die Leute, die dann an uns rankommen, die können wir aufklären. Und die, die nicht kommen, an die, ja, die müssen sich ja anders wie informieren oder halt unberaten dann ihre Entscheidungen treffen.
Soweit die Einschätzung von GIH und DEN. Bis Ostern soll ein Entwurf des GMG im Kabinett beschlossen werden. Das neue Gesetz soll dann noch vor dem 1. Juli 2026 in Kraft treten. Die kommenden Monate dürften also spannend werden. Das war die 46. Ausgabe des Podcasts Gebäudewende, in der es dieses Mal um die Eckpunkte zum neuen Gebäudemodernisierungsgesetz ging. Für die Produktion dieser Podcast-Folge ist Carolina Bergedick zuständig. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch. Sie finden ihn auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt, unter dem Stichwort Gebäudewende. Wir freuen uns natürlich auch über Likes und Kommentare. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.